Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit einem Mann, der eine durchaus politische, sprich linkspolitische Vergangenheit und Gegenwart, möglicherweise reden wir im Laufe der Sendung drüber, hat, der im Knast saß, der die erste deutsche Gefangenengewerkschaft im Knast gegründet hat. Und das, Oliver Rast, war schon mein erster Fehler. Es gab, glaube ich, vor Ihnen, vor Ihrer Gewerkschaft schon mal eine.
Genau, also die Gefangenengewerkschaft, bundesweite Organisation, die jetzt seit etwa 3 Jahren existiert, hat Vorläufer. Und zwar gab es im Zusammenhang mit dem berühmt-berüchtigten epochalen Jahr 1968 eine sogenannte deutsche Gefangenengewerkschaft, die existierte. Und dann so Mitte bis Ende der 80er Jahre eine Gewerkschaft Solidarität, primär in Nordrhein-Westfalen.
Okay, aber beide Gewerkschaften haben unterm Strich 0,0 bewirkt. Kann man das so sagen?
Kann man so in der Rückschau so sagen. Ich denke, dass die Aktivisten und Aktivistinnen zu dem Zeitpunkt, als sie diese Projekte aufgezogen haben, das sicherlich anders gesehen haben. Aber wir können schon festhalten, dass die GGBO, was die Fläche anbelangt und auch mit einem Ableger in Österreich, sicherlich in der Hinsicht, wie heißt dieses neumodische Wort, ein Alleinstellungsmerkmal hat.
Okay. Haben Sie denn bisher im Lauf Ihrer Arbeit und im Lauf der Jahre irgendwas für Gefangene erreicht?
Ich denke, das ist schon mal nicht wenig, dass wir festhalten können, dass seitens inhaftierter Haftanstalten keine gewerkschaftsfreie Zone mehr sind. Da würde ich einen Satz setzen wie immerhin und ein dickes Ausrufezeichen. Und wir können halt uns überhaupt nicht darüber beklagen, dass wir nicht eine Resonanz erfahren. Also seit 3 Jahren gibt es eigentlich kaum eine Woche, wo nicht in irgendeiner Form der kleine Forderungskatalog der GGBO aufgegriffen wird, dass darüber debattiert wird, dass Inhaftierte nicht in den gesetzlichen Mindestlohn einzahlen, dass keine Rentenversicherung hinter Gittern existiert, dass selbst das Grundgesetz keine volle Entfaltung hinter Gittern hat.
Das ist schon klar. Ich meine, eine mediale Aufmerksamkeit gibt es und wir machen im Prinzip in dieser Sendung ja auch ein bisschen was in diese Richtung. Aber hat sich irgendwas von Ihren Forderungen bislang politisch umsetzen lassen?
Also wir müssen immer wieder berücksichtigen, unser Ausgangspunkt war der Nullpunkt, wenn das sozusagen ein Ausgangspunkt überhaupt sein kann. Und vor dem Hintergrund, dass wir noch nicht implodiert sind, dass wir weiterhin diese mediale Resonanz haben, dass wir bundesweit etwa 1000 Mitglieder haben, dass wir in verschiedenen Haftanstalten kleine Sektionen haben, dass sich Menschen über uns politisiert haben, das ist erstmal nicht wenig. Klar ist auch, wir brauchen weiterhin Bündnispartnerinnen und Bündnispartner in den Gewerkschaften, in den progressiven parlamentarischen Fraktionen, um tatsächlich die Forderung durchzusetzen, das ist klar.
Welche Gefangene, welche Häftlinge in den Knästen interessieren sich für ihre Gewerkschaft und welchen geht das vollkommen sonst wo vorbei?
Also ich bin ja auch, als ich inhaftiert wurde, eher mit so einer desolaten Situation konfrontiert worden, dass ich auch den Eindruck hatte, dass so im Gegensatz zu den 70er, 80er Jahren da eigentlich keinerlei Politisierung mehr in den Haftanstalten stattfindet. Aber wenn man den zentralen Punkt trifft, und das ist die soziale Frage hinter Gittern, dann engagieren sich Inhaftierte, von denen man das vorher gar nicht erwartet hätte.
Also und zwar durch die Bank. Sie selbst waren Anfang der 10er Jahre, 3,5 Jahre inhaftiert in Berlin-Tegel.
Ich bin festgenommen worden im Jahre 2007, da gab es einen langen Prozess mit Revision und. Genau, ich saß insgesamt 3,5 Jahre.
Diese 3,5 Jahre unterm Strich die schlimmsten Ihres Lebens?
So vom politischen Aktivismus her ganz gewiss nicht. Klar, also Haftanstalten sind eine Parallelgesellschaft. Dort muss man sowas Ähnliches auch wie Netzwerke entwickeln. Man muss dieser Situation zurechtkommen, dass man natürlich in seiner Bewegungsfreiheit massiv eingeschränkt ist, aber die schlechtesten Jahre, ich weiß auch noch nicht, was noch kommt. Also das kann ich sozusagen noch nicht komplett bilanzieren.
Ah gut, aber die Wiederholungsneigung ist in Ihrem Falle gering.
Die ist tatsächlich gering. Nun weiß ich aber auch nicht, wie sich das gesellschaftliche Klima entwickelt. Möglicherweise wird irgendwann auch gewerkschaftspolitisches Engagement irgendwann derart kriminalisiert, dass man aufpassen muss. Weiß ich nicht.
Na gut, also die Forderung ist, glaube ich, so abenteuerlich, dass wir sie inhaltlich nicht weiter verfolgen müssen. Oliver Rast ist heute Vormittag bei uns, der Mann, der die Gefangenengewerkschaft gegründet hat, erstens, und der zweitens zu uns gekommen ist mit einem T-Shirt der Stuttgarter Kickers.
Ja,
ich dachte immer, die Stuttgarter Kickers, das ist so der Halbhöhenlagenverein mit durchaus kapitalistisch-bourgeoiser Vergangenheit.
Ich glaube, es lohnt sich schon, mal wieder auf die Waldau, sagt man, glaube ich, hier zu gehen. Da bin ich, glaube ich, regional und geografisch richtig gepolt. Also A, bin ich Anhänger des Amateurfußballs und die Stuttgarter Kickers haben ja durchaus schon bessere Zeiten erlebt und die brauchen jetzt wirklich Support. Also die stehen jetzt ganz knapp vor einem Abstiegsplatz in der Regionalliga Südwest und außerdem ist das Fanklientel durchaus progressiv und ist auch verlinkt mit 2 Clubs, die ich selbst sehr mag. Von daher dachte ich mir, ich will heute nicht jedem gefallen, sondern okay. Positioniere mich heute mal hier. Gut, richtig.
Ich hätte sie eigentlich, wenn dann, eher in einem Shirt des FC St. Pauli erwartet.
Das wäre mir jetzt zu klischeebeladen. Auch der FC St. Pauli hat über die Merchandise-Schiene, glaube ich, schon so die Marktgesetze begriffen. Von daher gilt mein gut. Support heute dem unterklassigen Fußball.
Wir wollten über die zwei ewig gültigen Weisheiten im Knast sprechen. Erstens, Sie erkennen, wenn Sie drin sind, sofort innerhalb von Sekundenbruchteilen, mit wem Sie es zu tun haben. Ist das überlebensnotwendig?
Ich denke, wenn man in eine Situation hineinkatapultiert wird, wie eine Haftanstalt, muss man das erlernen, mit welchen Leuten man in dieser Extremsituation konfrontiert wird. Und ich musste dann tatsächlich auch meine Sensoren komplett aktivieren, um zu checken, das ist jemand, der bedeutet eher eine Gefahr für mich. Das ist jemand, mit dem kann man zumindest so auf der Station es ertragen. Und das ist vielleicht jemand, mit dem kann man sich vielleicht sogar zusammen engagieren.
Geht das nur und ausschließlich über Intuition?
Ich lebe tatsächlich so von der Intuition und auch von der Improvisation und das hat mir tatsächlich an dem Punkt geholfen. Musste allerdings auch in den ersten Tagen meiner Gefangenschaft dann so spüren, dass ich dann von Mitinhaftierten quasi abgeklopft werde, aha, weil ich war zumindest, wenn man mal das Gros der Inhaftierten sich anschaut, jetzt kein richtig konventioneller Gefangener.
Sie waren jemand, der wegen in Anführungsstrichen politischer Aktivitäten im Knast war, wobei das Abfackeln von Autos man auch anders bewerten kann oder bewerten mag. Welches Standing hatten Sie von dort und von daher aus gesehen?
Also ich würde das schon auch als eine Form des politischen Aktivismus definieren, wenn man NATO-Kriegsgerät sozusagen zu einem Projekt macht, wo man abrüsten will. Das ist das eine. Und dann der Punkt war konkret.
Der Punkt war, ob man jemanden innerhalb von Sekundenbruchteile ja. als den erkennt, der er ist. Dann hatten Sie gesagt, also die Geschichte mit den Autos übrigens, die werden wir noch ein bisschen ausführlicher okay. behandeln müssen. Aber jetzt bleiben wir bei der Intuition. Mhm. Ist es tatsächlich so, dass es, dass man mitbekommt innerhalb von ganz kurzer Zeit, mit wem man es zu tun hat? Und wenn man sich irren sollte, dann kann das richtig teuer werden.
Genau, dann
werden.
Bekommt man die Quittung. Also es ist ja so, dass die Haftanstalten jetzt nicht unbedingt so ein Aufenthaltsort ist, wo es besonders solidarisch zugeht. Es gibt verschiedene Gefangenen-Klicken, die haben tatsächlich auch Geschäftsinteressen, allerdings auch verlinkt zum Teil mit Menschen, die im Behördenapparat tätig sind. Und bei mir war das dann so, dass so meine erste oder zweite Begegnung auch in die Richtung ging, wo man mich dann versucht, quasi dann halt auch für bestimmte Machenschaften zu gewinnen. Und da Schmuggeln von Drogen anbelangt. Das ist so ein typischer Fall, hochgradig lukrativ.
Haben Sie da mitgemacht?
Habe ich nicht, weil ich bin jetzt auch kein großer Anhänger so von illegalisierten Drogen. Ich habe jetzt nichts gegen Drogengebrauch, sollen die Leute entscheiden. Aber mich in ein derartiges Netzwerk zu begeben, ist natürlich auch vor allen Dingen erstmal eine Selbstgefährdung.
Hat Ihnen das geschadet?
Das hat mir letztlich nicht geschadet, weil mir es dann ziemlich schnell gelungen ist, mir quasi mein eigenes Netzwerk zu schaffen, um dann, was diese Anfragen anbelangt, Ruhe zu haben.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Mit Oliver Rast, der eine Gefangenengewerkschaft gegründet hat, natürlich auch vor dem Hintergrund, dass er selbst mal in Tegel im Knast war, 3,5 Jahre. Hatten Sie da eine Einzelzelle?
Ich hatte in Tegel selbst eine Einzelzelle. Das ist, wenn man die Strafhaft absitzt, eher üblich. Es gibt allerdings auch mehrfache Belegungen von Zellen, je nachdem, wie dann gerade hat, auch so das Quorum von Inhaftierten in Haftanstalten.
Ist es ein großes Glück, wenn man eine Einzelzelle bekommt?
Das definieren Menschen unterschiedlich, aber ich denke, so überwiegend ist das eher von Vorteil, wenn man auf diesen 7,5 bis 8 Quadratmetern ein eigenes, sehr beengtes Leben führen kann, als wenn man diesen Raum dann halt auch noch mit 2, 3 Menschen teilen muss.
Eben, man hat einen Rest von Privatheit und den hat man in einer anders belegten Zelle eigentlich nicht, oder?
Da ist das dann faktisch komplett aufgehoben, wobei natürlich die Überwachung in Haftanstalten in Permanenz gegeben ist. Also von daher ist dieses Refugium einer Einzelzelle jetzt auch nicht sonderlich förderlich, was die Privatsphäre anbelangt.
Sie haben, glaube ich, in der Buchbinderei gearbeitet, der beste Job, den man da haben konnte im Knast.
Ich bin ja ausgebildeter Buchhändler mit dem Schwerpunkt Antiquariat. Ich arbeite in Berlin und Wien im Roten Antiquariat. Und da lag es dann nahe, dass ich irgendwas vielleicht so mit Büchern machen sollte.
Hat die Anstaltsleitung auch unterstützt?
Ja, wobei es gibt ja eine Arbeitspflicht in bundesrepublikanischen Haftanstalten. Das ist sozusagen jetzt, da gibt es faktisch keine Wahlmöglichkeit, sondern es wird dann auch jeweils dann ausgewählt, wo gerade die Belegschaft hin soll. Wobei Buchbinderei klingt noch irgendwie was mit Büchern, aber letztlich habe ich Kartons gefaltet und Büroequipment hergestellt.
Aha, für wen?
für Landesbehörden, für private Anbieter, das ist querbeet. Und wenn wir beispielsweise so einen Stehorden, eine Handarbeit hergestellt haben und davon 30, 40, 50 am Tag produziert haben, war das nicht nur Qualitätsarbeit, sondern pro Stehordner zahlen die Menschen draußen dann auch 18 Euro.
Okay. Drogen im Knast, großes Thema. Sie haben vorhin gesagt, Sie haben sich verweigert, ohne dafür jetzt irgendwie besondere Nachteile in Kauf nehmen zu müssen. Haben Sie auch Gewalt erlebt im Knast?
Na, wir müssen uns die Situation so vorstellen, dass Haftanstalten wirklich so eine Art Käseglocke darstellt. Und dass sich noch diese Spannungen kaum entladen können, ventilieren können, so wie das draußen möglich ist, dass man einfach mal bestimmten Konfliktsituationen sprichwörtlich aus dem Weg geht, sondern es ventiliert sich alles nach innen und sprich sind auch körperliche Auseinandersetzungen, zwar nicht immer an der Tagesordnung, aber halt regelmäßig.
Die hatten Sie auch?
Ich habe das halt logischerweise auch erlebt, wenn man eine Zeit in den Haftanstalten sich aufhält. Wobei ich jetzt in der Haft jetzt kein ganz großer Anhänger war, jede Konfrontation zu suchen. Es gibt andere Menschen, die brauchen das in irgendeiner Form als Stressabbau. Ja. Und ich würde sogar auch behaupten, dass das partiell von der Anstaltsleitung geduldet wird. Weil es gibt halt kaum eine Möglichkeit des Stressabbaus und das ist offenbar ein Ventil.
Kommt man mit einer Vermeidungsstrategie, also sich aus allem rauszuhalten, im Knast durch?
Es gibt Einzelne, die schaffen das tatsächlich durch geschicktes Navigieren, möglicherweise auch Lavieren durchzukommen. Aber an sich sind die Verhältnisse dann schon so, dass man irgendwie irgendwann mal mit auch bedrohlichen Situationen konfrontiert wird.
Okay. Sie sind ein Mann der Überraschungen insofern, als Sie erstens mit dem T-Shirt der Stuttgarter Kickers von Berlin nach Stuttgart gekommen sind und sich eigentlich Nena gewünscht haben, in die Sie wie heftig verliebt waren?
Total. Also in der Phase, also ich bin ja so musikalisch mit der Hitparade groß geworden und als Nena das erste Mal dort aufgetreten ist, ihre Achselhaare zeigte, war es hin mit mir.
Okay. Was trotzdem haben Sie haben wir dann im Verein umgeswitcht und sind bei Rio Reiser gelandet und spielen?
Junimond.
Unser Leutegast ist Oliver Rast, Herr Rast. Wenn Sie sich an die 3,5 Jahre in Tegel zurückerinnern, wo standen Sie da knasttechnisch, hierarchisch?
Also so vor dem Hintergrund, dass es tatsächlich eine sehr stark durchdeklinierte Knasthierarchie gibt, war ich dann als politischer Gefangener tatsächlich sehr weit oben angesiedelt, weil ich gehörte dann nicht zu dem Klientel, was wegen BTM, sprich Betäubungsmittelgesetz, eingesessen ist, beziehungsweise wegen sexualisierter Gewalt. Das sind so eher die Gefangenenklientele, die dann ziemlich weit unten rangieren. Und von daher hatte ich, was meinen Status anbelangt, erstmal keine Probleme.
Waren Sie Einzelgänger oder haben Sie irgendeiner Gruppierung sich angeschlossen?
Also ich bin dann doch eher ein kommunikativer Mensch und versuche dann natürlich auch diese Milieustudie knastern zu erleben. Und vor dem Hintergrund war ich natürlich schon auf der Suche nach Menschen, die vielleicht Geschichten zu erzählen haben. Und da habe ich durchaus Menschen wahrgenommen, die 50, 60, 70 Jahre alt waren, mitunter 20, 30, 40 Jahre Hafterfahrung hinter sich haben, sehr viele Anekdoten präsentieren konnten. Und ich musste mir natürlich auch einen Schutzraum schaffen. Und da Haftanstalten auch sehr stark nicht nur fraktioniert sind, sondern auch ethnisiert sind, hatte ich das Glück, dann albanische Menschen zu finden.
Welches war der spannendste Typ, den Sie im Knast getroffen haben?
Ich habe einen Inhaftierten kennenlernen dürfen, der überwiegend in Nordrhein-Westfalen einsaß, so ein notorischer Bankräuber. Und der hatte beispielsweise berichtet, Legende und Wahrheit ist sicherlich manchmal nicht ganz deutlich voneinander zu trennen, aber dass so in den 80er Jahren in Köln-Ossendorf ein Trakt mit 200 Inhaftierten vorzufinden waren. Alles klassische Kriminelle, Hehler, Bankräuber, das war eine Ausbildungsstätte, das war eine Kontaktbörse und die Inhaftierten sind, was ihr kriminelles Handwerk anbelangt, quasi besser raus als reingekommen.
Okay. Bin
ich fortgebildet in der Haft.
Und wie ist der dann nach Berlin gekommen?
Aufgrund der Verlagerung seiner Geschäftstätigkeiten, würde ich mal sagen.
Ist das einer, wo der Staat dann irgendwann mal beschließt, also wir haben uns jetzt angeguckt, der hat so und so viele Banken gemacht, jetzt kriegt er Sicherungsverwahrung?
Das gibt es, ein anderer Inhaftierter, dessen Geschichte auch im Berliner Kriminalmuseum festgehalten ist. hatte bei seinem letzten Überfall auf einen Geldtransporter in der brandenburgischen Einöde dann, glaube ich, nochmal 14 Jahre bekommen und stand dann ganz knapp aufgrund seines chronifizierten kriminellen Daseins, so nennt sich das in etwa, kurz vor der SV, wie Sicherungsverwahrung abgekürzt heißt.
Sicherungsverwahrung ist, wenn man reinkommt, auf der einen Seite so, dass die Haftbedingungen besser sind als die eines normalen Gefangenen, aber gleichwohl natürlich diese Perspektive, vielleicht nie mehr im Leben rauszukommen, nicht schön sind.
Nein, also es soll einen sozusagen Unterschied geben zwischen einem normalen Strafgefangenen und einem sogenannten SVer. Die Zellen sind größer, es gibt halt mehr Möglichkeiten einzukaufen. Möglicherweise sind die Besuchsregelungen auch etwas liberaler gehandhabt, aber immer mit der Perspektive, Open End zu sitzen.
Sie sind nach 3,5 Jahren rausgekommen. Wie viele Tage, Wochen, Monate hat es gedauert, bis Sie wieder in Ihrem alten Leben aufgeschlagen sind?
Ich glaube, ich habe 3-4 Tage nach meiner Haftentlassung wieder im Roten Antiquariat anfangen dürfen und habe meinen Job absolviert. Hatte dann natürlich das Projekt der Gefangenengewerkschaft auch außerhalb der Haftanstalt weiter mit zu koordinieren mit solidarischen Menschen in verschiedenen Regionen und Städten.
Also es ging schnell.
Von daher war das so ein quasi nahtloser Übergang, natürlich mit mehr Bewegungsspielraum.
Oliver Rast kommt aus Berlin, lebt in Berlin, 45 Jahre inzwischen, alt, sozialdemokratisches Elternhaus, kann man das so sagen?
Das kann man tatsächlich so sagen. Ich bin im Märkischen Viertel groß geworden, in West-Berlin. Das ist so ein typischer Plattenbau, den man dann, weiß ich nicht, ob es so ein Äquivalent in Stuttgart gibt. Und meine Mutter war kaufmännische Angestellte, mein Vater jahrzehntelang Kraftfahrer bei den Berliner Wasserwerken. Klassischer Arbeiterangestelltenhaushalt und es hieß sozialdemokratisch wählen. Das hieß auch, darf ich deutlich reden, Nazis sind scheiße, Krieg ist scheiße und man hat sich als Sozialdemokrat in der Hinsicht klar zu positionieren.
Und konsequenterweise sind Sie dann erstmal zu den Jusos, korrekt?
Genau, ich war dann halt bei den Jungsozialisten im Jugendverband der SPD und auch im Märkischen Viertel tätig.
Aber nicht sehr lange?
Nicht sehr lange. Wir haben dann halt, also vielleicht war das Lokalpolitische zu dem Zeitpunkt für mich als jungen dynamischen Aktivisten dann doch etwas zu wenig spektakulär, wenn es darum geht, so Recyclingtonnen im Märkischen Viertel aufzubauen, beziehungsweise Standorte zu suchen. Da bin ich ziemlich schnell zum Jugendverband der Alternativen Liste. Es war der Ableger der Grünen zu Westberliner Zeiten. Und dort gab es dann im Grunde schon so die personellen Überschneidungen, so ins linksradikale autonome Spektrum.
Das war aufregender für Sie damals?
Das war deutlich aufregender, gerade so in der Zeit 88, 89.
Waren Sie 17, 18 Jahre alt?
Genau. Entsprechend dann auf Demonstrationen auch mitpolitisiert worden. Ja. Dann gab es auch so den Zeitpunkt, als die sogenannten Republikaner in den ins Westberliner Abgeordnetenhaus eingezogen wurde. Es war eine große politische Kampagne auch. Und natürlich auch der Versuch, über das Außerparlamentarische Politik zu machen.
Diese linksautonome Szene im Rückblick, was war da für Sie spannend, was war da aufregend und was war da vor allem auch anziehend?
Naja, also gerade, wir müssen uns vergegenwärtigen, dieser Zeitraum 89, 90, da pulsierte ja auch so das Phänomen der Hausbesetzung, gerade zum Ostteil der Stadt. Das war natürlich total spannend, in der Mainzer Straße zu sein, einen komplett besetzten Zeilenstrang zu sehen, übrigens mit viel Zuzug aus dem Schwäbischen, das ist allerdings auch West-Berlin typisch, glaube ich. Und so der Versuch, Kollektivstrukturen aufzubauen, der Versuch, variabler in den politischen Mitteln zu sein. Und das fand ich tatsächlich anziehend, hat mich geprägt und ich war Teil davon.
Was heißt variabler?
Das heißt, sich als außerparlamentarischer linksradikaler Aktivist möglicherweise auch Mittel zu bedienen, die eine strafrechtliche Relevanz haben. Es geht aber nicht darum, strafrechtlich relevant aufzutreten, sondern sich einfach die Mittel zu suchen, wo man meint, da müsste man politisch einschreiten.
Gut, in Ihrem Fall beziehungsweise im Falle der militanten Gruppe war das so, dass da etliche Polizei- und Bundeswehrfahrzeuge in Flammen aufgegangen sind, mit den persönlichen Konsequenzen dann logischerweise für Sie oder für andere, dass man dafür dann in den Knast ging. Hat sich das gelohnt?
Also ich werfe jetzt sozusagen den Ermittlungsbehörden und Verfolgungsbehörden jetzt auch nicht vor, dass sie da entsprechend vorgehen. Das ist sozusagen Teil
des
politischen Risikos. Nee, Spiel ist es nicht, weil Spiel wäre dann tatsächlich zu simplifiziert und zu entpolitisierend. Der Punkt ist eher, dass man halt für sich dann auch in Anspruch nimmt, beispielsweise bestimmte Kampagnen im Anti-AKW-Bereich, im Antirassismus-Bereich auch militant zu flankieren, wie das so im linksradikalen Sprech heißt.
Gut, diese Militanz hat zum einen natürlich dazu geführt, dass bestimmte Leute in den Knast gegangen sind. Zum anderen hat sich bei vielen anderen, auch in der Bevölkerung, ein Glaubwürdigkeitsproblem aufgetan. Wer gibt Ihnen das Recht, das Auto eines anderen anzuzünden? Oliver Rast, Sie sind 2009 vom Berliner Kammergericht verurteilt worden wegen schwerer Brandstiftung und wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Kriminelle Vereinigung damals war die militante Gruppe, die es heute nicht mehr gibt?
Nein, die militante Gruppe MG, eine Gruppierung aus dem linksradikalen Berliner autonomen Milieu, hat sich 2001 gegründet und 2009 aufgelöst. Ja. Es soll zwar noch so eine Nachfolgestruktur gegeben haben unter dem Label Revolutionäre Aktionszellen, RAZ, aber die militante Gruppe MG ist aufgelöst.
Und mit der Nachfolgegruppe haben Sie nichts mehr zu tun gehabt?
Oder? Es gibt noch ein Folgeverfahren, mit dem ich seit 2010 konfrontiert bin, weil die Ermittler meinen, dass ich diesem Nachfolgeprojekt irgendwie angehören soll und quasi aus der Haftzelle heraus dort mitgewirkt haben soll. Das läuft seit jetzt 7 Jahren, plätschert vor sich hin.
Sie stehen auch aktuell unter Beobachtung?
Ich gehe davon aus, dass ich weiterhin und aktuell unter Beobachtung stehe. Ja. Aber es ist nicht so, dass das jetzt großartig in meinen Lebensalltag eingreift. Würde ich mich sozusagen damit Tag ein, Tag aus auseinandersetzen, würde ich vielleicht wirklich innerlich porös werden.
Und der Umstand, dass Sie jetzt mit durch diese Arbeit für die Gefangenengewerkschaft auch eine mediale Figur geworden sind, zu politischen Hearings eingeladen werden, als Sachverständiger auftreten, hat daran nichts geändert?
Ich glaube nicht. Es gibt einige Menschen, die meinen, dass so meine mediale Öffentlichkeit auch einen gewissen Schutzfaktor so darstellt. Ob das so wirklich ist, weiß ich nicht. Es gibt ja aktuell ein Buchprojekt, worauf wir vielleicht noch kurz zu sprechen kommen werden, was sicherlich auch nochmal so diese Frage linke Militanz so in den öffentlichen Raum werfen wird. Mal schauen.
Was die Brandstiftung angeht, wie viele Autos haben Sie angezündet?
Das ist ja eine Frage, die ist ja hochgradig justiziabel. Also für
vor
das,
allem
was,
ist sie sehr einfach.
Für das, was ich verurteilt wurde, ist, dass ich an einem Versuch beteiligt war, mehrere Bundeswehr-LKWs in Brand zu setzen, um darüber quasi ein antimilitaristisches Signal zu senden.
Okay. Wer hat Ihnen das Recht gegeben, diese Autos anzuzünden?
Es gibt sozusagen kein formales Recht von staatlicher Seite aus, weil es gibt einen Gewaltmonopolisten und der schreitet dann ein. Das sind Diskussionen, die innerhalb der radikalen Linken laufen, ob man zu bestimmten Themen anlassbezogen auch unter anderem neben Demonstrationen zu Brandanschlägen greifen kann, ja oder nein.
Wie hätten denn Sie oder Ihre Kollegen damals reagiert, wenn man gleichfalls anlassbezogen oder eine ominöse Gegenseite anlassbezogen ihre eigenen Autos angezündet hätte?
Das ist ja nicht so, dass das nicht passiert. Also so von neonazistischer Seite aus gibt es ja Brandanschläge auf Fahrzeuge von linken Aktivisten und Aktivistinnen.
Ist das dann genauso okay?
Das ist natürlich nicht okay. Dagegen muss man natürlich dann auch politisch vorgehen. Und es gibt ja keine, aus meiner Sicht, keine extremismustheoretische Gleichsetzung zwischen links und rechts. Dagegen.
Aber Bundeswehrautos anzuzünden ist okay. Das, und wenn Neonazis ihre Autos anzünden, dann ist es nicht okay.
Also NATO-Kriegsgerät außer Kraft zu setzen, ist für mich eine Abrüstungsinitiative. Ganz klar.
Ja. Das bis heute ist Ihr Ernst? Bis heute?
Ich gehe davon aus, dass die Bandbreite des Antimilitarismus ganz, ganz, ganz viele Spielräume eröffnet und es kann sein, dass sich Menschen dazu entscheiden, zu einem derartigen Mittel zu greifen.
Also verzeihen Sie für diese, wenn ich mir diese persönliche Bemerkung erlauben darf, für diese eher schwache Argumentation würden Sie wieder in den Knast fahren?
Also ich habe meinen politbiografischen Knick hinter mir. Ich kann halt nur sagen, dass es Debatten innerhalb der radikalen Linken gibt und ich bin jetzt keiner, der diese Debatten denunziert.
Es gibt eine Geschichte, die ich persönlich richtig übel finde. Ich habe da auch persönlich mal was in der Richtung erlebt. Das ist, wenn man an irgendwelche Leute Patronen verschickt, um ihnen zu signalisieren, dass man mit dieser Patrone oder einer ähnlichen Patrone sie auch abknallen kann. Der verstorbene Graf Lambsdorff hat, glaube ich, eine bekommen. Und der frühere Innenminister Friedrich, korrekt?
Zumindest ist es erstmal so korrekt wiedergegeben. Das kenne ich so aus Verlautbarungen der militanten Gruppe MG, ja. Ein brisantes Unterthema übrigens.
Ja, finde ich absolut übel, einem Menschen eine Patrone zu schicken und ihm damit zu signalisieren, dass man ihn erstens im Visier hat und ihn zweitens möglicherweise auch töten könnte.
Gut, ich bin jetzt nicht der Pressesprecher der ehemaligen militanten Gruppe MG. Das, was ich da aus den entsprechenden Erklärungen kenne, ist, dass das halt viel stärker ein Diskussionsprozess war innerhalb der radikalen Linken, um über diese Patronenverschickung quasi zu thematisieren. Ist der bewaffnete Kampf in der Bundesrepublik Deutschland eine Option, ja oder nein? Es wurde so eine Art, so heißt das, Empörungskorridor aufgemacht, dass dieses Thema dann aufs Tableau kommt.
Hat ja in meinem Fall auch funktioniert.
Das kann ich nicht beurteilen. Entscheidend ist, dass es innerhalb der radikalen Linken erstmal kein Tabu gibt, über was diskutiert wird. Und letztlich entscheiden die Aktivistinnen und Aktivisten, zu welchen Mitteln sie greifen.
Auf der anderen Seite, also auch zu diesem Zeitpunkt, wir reden von den Nullerjahren, wir reden nicht von den 70er oder 80er Jahren, war doch vollkommen klar innerhalb der Bevölkerung, alles, was aus dieser linksradikalen, linksextremen Ecke kommt, ist nicht im Mindesten mehrheitsfähig.
Ich glaube, das ist von Kampagne zu Kampagne sehr unterschiedlich. Ich denke, dass um Wendland die Anti-AKW-Auseinandersetzung, die auch militant geführt wurden, eine große Zustimmung in der ortsansässigen Bevölkerung hatte.
Die sich in welchen Wahlen wie niedergeschlagen hat?
Gut, das ist dann sozusagen immer nochmal abzukoppeln. Wobei das jetzt für mich nicht der zentrale Maßstab ist, wie sich das dann parlamentarisch artikuliert, sondern wie sich das dann im Rahmen einer Kampagne artikuliert. Und da habe ich war regelmäßig im Wendland und kenne die Unterstützungsleistung der ortsansässigen Bevölkerung. Die war sehr breit.
Also wenn es Zahlen gibt, die was aussagen, weil man sie nämlich sich genau angucken kann, dann sind es doch die Zahlen bei Wahlen.
Nicht für mich. Ich glaube, etwa ein Viertel der Wahlbevölkerung geht sowieso nicht wählen.
Das ist deren Problem.
Aber wenn wir jetzt so von der Repräsentanz reden, ist das, glaube ich, dann durchaus ein bisschen viel und buntscheckiger, als da dann abzuleiten, das ist en vogue oder das ist nicht en vogue.
Also es hat ja in der Bundesrepublik Deutschland immer verschiedene linke, linksradikale, linksextreme Versuche gegeben, sozusagen auch die Bevölkerung für sich einzunehmen. Mehrheitlich ist alles grandios gescheitert. Hat sie das von ihrem eigentlichen politischen Weg nie abgeschreckt, dass offenkundig die werktätige Bevölkerung ihre Form des Marxismus, Leninismus außerordentlich scheiße findet?
Deshalb gibt es ja Menschen in meinem Nahumfeld, die sagen, dass so mit der Gründung der Gefangenengewerkschaft ich möglicherweise das erste Mal an einem Projekt teilgenommen habe, was wirklich so eine gewisse Massenkompatibilität so aufweist. Angefangen von der Mobilisierung innerhalb der Haftanstalten, aber auch von der Resonanz außerhalb der Haftanstalten. Und vielleicht liegen diese Menschen auch richtig.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Mit aller Härte. Das ist der Titel eines Buches, mit dem Sie, Oliver Rast, oder in dem Sie eine bestimmte Rolle spielen. Zwei, drei Sätze vielleicht dazu?
Ja, es gibt aktuell eine Buchveröffentlichung von Frank Brunner, das ist Mitarbeiter des Sternbüros im Südwesten, mit aller Härte, wo es unter anderem um die Gefangenengewerkschaft geht, die militante Gruppe MG geht, um linken Radikalismus geht, anhand unter anderem meiner Politbiografie.
Ihre Politbiografie, wir haben drüber gesprochen im Verlauf der Sendung, sollten vielleicht noch sagen, Sie sind gelernter Buchhändler, arbeiten in diesem roten Antiquariat, in dem es merkwürdigerweise nicht darum geht, rote Zahlen, sondern schwarze Zahlen zu schreiben.
Exakt, auch wir unterliegen als Business-Kommunisten natürlich den Marktgesetzen und müssen darauf schauen, dass unter dem Bilanzstrich das dann eher schwarz aussieht und nicht so stark rot.
Das heißt, Sie sind inzwischen eine bipolare Persönlichkeit dergestalt, dass zu Ihrer marxistischen Grundausrichtung jetzt auch noch so eine schöne, fette kapitalistische Variante dazugekommen ist.
Ich bin auch komplett von Widersprüchen durchzogen, was soll ich sagen? Richtig, ja. Nee, aber im Ernst, wir versuchen als Rotes Antiquariat natürlich innerhalb unseres Betriebes nicht nur solidarisch miteinander umzugehen, sondern auch sehr, sehr, sehr kollegial und versuchen alles das, was so an progressiver Literatur jemals entwickelt wurde, bis hin in die Kunstrichtung, das entsprechend zu platzieren.
Wir wollten noch drei Sätze verlieren über diese Gefangenengewerkschaft, die Sie aus dem Knast raus mitbegründen. Gegründet haben, mit dem Ziel, letztlich nicht nur die Rechte von Gefangenen besser wahrzunehmen, sondern auch sie möglicherweise wieder besser zu resozialisieren, wenn sie draußen sind?
Ja, wir müssen uns so vergegenwärtigen, dass Haftanstalten mehr und mehr ein Produktionsort geworden sind, wo Millionen generiert werden und dass es allerdings so an ganz klassischen Arbeitnehmerrechten fehlt. Und Haftanstalten sind schon lange kein Ort mehr, wo Tüten geklebt werden, Kugelschreiber zusammengedreht werden, sondern in Haftanstalten lässt MTU produzieren, Enercon produzieren, Miele produzieren und es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, dass dort irgendwann mal so ein gewerkschaftspolitisches Projekt entstehen muss.
Also
und
große Firmen, gute Gewinne auch für die Firmen?
Ja, also die Haftanstalten sind die, und das wird auch so im O-Ton benannt, die verlängerte Werkbank der örtlichen Industrie, des örtlichen Gewerbes. Dort werden dann halt zu Spitzenzeiten Fabrikationen absolviert. Und das ist oft gar nicht so richtig bewusst, dass es eine Arbeitswelt hinter Gittern gibt. Und die haben wir sprichwörtlich ein Stück weit offen gemacht.
1000 Mitglieder plus minus haben Sie. Was kann man mit diesen 1000 Mitgliedern perspektivisch bewirken und erreichen?
Hoffentlich eine Veränderung des aktuellen Strafvollzugs, weil wir müssen auch leider feststellen, dass das, was im Grundgesetz fixiert ist, die Koalitionsfreiheit, Artikel 9 Absatz 3, hinter Gittern nicht von allen Haftanstalten wirklich akzeptiert wird.
Was meinen Sie mit Koalitionsfreiheit?
Die Gründung von Gewerkschaften. Okay. Gewerkschaftspolitisches Engagement, das wird durch Haftanstalten oftmals mit Schikanen geahndet und da versuchen wir dann auch mit Anwälten, ja, weil es halt heißt, dass das Unruhe in die Haftanstalten bringen würde und vor dem Hintergrund einer Resozialisierung, was soll resozialisierender sein, als sich für seine eigenen Rechte einzusetzen, Bündnispartner, Partnerin außerhalb der Haftanstalten zu suchen und nach Möglichkeit diese auch durchzusetzen.
Sie haben, letzte Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort, ja, jetzt auch Erfahrungen gemacht mit der Politik, die dieses alles umsetzen soll oder umsetzen muss. Gute Erfahrungen unterm Strich?
Sehr ambivalente, unterm Strich eher negative.
Danke, dass Sie bei uns waren.
Herzlichen Dank.
Das war's in Leute heute Vormittag mit Oliver Rast.
Eins gehört.